Guten Morgen und willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 9. Juli mit Rita Lauter. Aber eigentlich müsste die Sendung heute die Morning Show mit Ingo und Ingo heißen, denn mit Ingo Arzt spreche ich über die Frage, ob der Impffortschritt inzwischen vollständige Lockerungen rechtfertigt, und mit Ingo Malcher darüber, wie die UEFA von vollen Stadien profitiert. Aber erstmal wie immer die Nachrichten. Die G7-Staaten hatten sie angestoßen, 130 OECD-Staaten sind auch dafür, und heute beim G20-Treffen in Venedig soll sie wieder Thema sein. Die globale Mindeststeuer für Großkonzerne. Unternehmen wie Facebook und Google sollen mindestens 15% Steuern auf ihren Gewinn zahlen, und zwar dort, wo sie ihre Umsätze machen. Bundesfinanzminister Scholz hofft, dass die Steuer bereits in 2 Jahren erhoben werden kann. Welche Parteien stehen bei der Bundestagswahl im September auf dem Stimmzettel? Das entscheidet der Bundeswahlausschuss, dessen Beratungen heute zu Ende gehen. Parteien müssen laut Gesetz darlegen können, dass sie ernsthaft gewillt sind, an der politischen Willensbildung und der Vertretung des Volkes mitzuwirken. Maßgeblich dafür sind die Mitgliederzahl einer Partei und ihr Hervortreten an der Öffentlichkeit, wie es heißt. 87 Vereinigungen haben eine Teilnahme an der Wahl beantragt. Zur Bundestagswahl vor 4 Jahren waren 48 Parteien zugelassen worden. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Werbung.
Diese Woche in der Zeit. Was wir verdienen. Leistet eine Lehrerin weniger als ein Unternehmensberater? Und warum bekommt eine Pflegekraft weniger Lohn als ein Ingenieur? Über die Unterschiede beim Einkommen der Deutschen und wie sie sich erklären lassen. Außerdem: Lösen Sie unser Quiz und gewinnen Sie eine Städtereise für 2 Personen. Alle Teilnahmeinfos finden Sie in der Zeit. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt im Handel oder direkt bestellen unter zeit.de/bestellen.
Delta dominiert in Deutschland, die Infektionszahlen steigen wieder leicht, aber auch die Impfzahlen. Ist damit die Zeit für die Aufhebung aller Auflagen gekommen? Das fordern auch in Deutschland immer mehr Politiker. Ist das sinnvoll? Mein Kollege aus dem Gesundheitsressort, Ingo Arzt, hat sich Zahlen und Risiken genauer angesehen. Grüß dich, Ingo.
Hallo Rita, schön mit dir zu sprechen.
Ja, immer mehr Menschen sind geimpft in Deutschland. Wie ist denn der Stand? Wie wahrscheinlich ist es, dass vollständig Geimpfte sich bei anderen vollständig Geimpften anstecken?
Das ist eine sehr entscheidende Frage, vor allem wenn sich Delta ausbreitet, denn da ist es noch ziemlich unbeantwortet. Also ich kenne jetzt keine Studie, die das genau beziffern würde. Aber klar ist, wer geimpft ist, kann auch noch infektiös sein. Allerdings deutlich seltener, als wenn man ungeimpft ist. Die Viruslast in Nase und Rachen, das zeigen viele Studien, die ist deutlich geringer. Und wenn ich dann quasi das Pech habe, trotz einer Impfung infektiös zu sein, da sinkt die Wahrscheinlichkeit schon. Und dann auf jemanden treffe, der doppelt geimpft ist und die bekommt dann wenig Virus von mir ab, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand, der doppelt geimpft ist, ansteckt, ja nochmal. Das heißt, man kann mit Sicherheit sagen, es ist deutlich weniger wahrscheinlich, als wenn da 2 Ungeimpfte in einem Raum oder draußen im Park sitzen.
Es gibt ja aber auch Gruppen, die momentan nicht geimpft werden können, Kinder unter 12 Jahren zum Beispiel. Wie hoch wäre denn das Risiko für Sie?
Ja, das ist eine ganz entscheidende Debatte, weil gerade Kinder unter 12 Jahren, ja, wie du gesagt hast, noch nicht geimpft werden können. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Wir wissen, dass zum Glück sehr wenige Kinder unter 12 gestorben sind an Covid. Wir wissen aber auch, dass es zu Long-Covid kommen kann bei Kindern, dass die also mit Zeitverzug auf einmal Symptome bekommen wie extreme Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schmerzen und so weiter. Das große Problem ist, niemand kann genau sagen, wie häufig das bei Kindern vorkommt. Da kursieren verschiedene Zahlen von 2% der Fälle bis 7% der Fälle. Und man weiß dann auch nicht, wie lange hält das dann an? Sind das dann 2 Wochen? Sind das 3 Monate? Ist das ein Jahr? Insofern, da herrscht ein großes Defizit an Forschung und Erkenntnis. Man kann aber natürlich sagen, besonders bei Kindern gilt das Vorsorgeprinzip. Deswegen nehmen wir uns noch so lange zurück, bis auch die geimpft werden können, bis es da einen zugelassenen oder vielleicht auch einen empfohlenen Impfstoff gibt. Ich finde, das wäre die richtige Position.
Schauen wir mal nach Großbritannien. Dort will Boris Johnson in 10 Tagen sämtliche Auflagen aufheben, von Maskenpflicht bis Clubbesuch, obwohl das Land viel höhere Inzidenzzahlen hat. Corona gilt dann einfach als eines der allgemeinen Lebensrisiken unter vielen. Was erwartest du, was da passiert?
Da kann man Boris Johnson selber fragen. Der hat das nämlich gesagt, was passieren wird. Es werden mehr Menschen sterben und es werden auch wieder mehr Menschen in Krankenhäuser eingeliefert werden, obwohl schon relativ viele Menschen geimpft sind. Es werden deutlich weniger sein als bisher, aber wir werden wieder mehr Opfer sehen. Boris Johnson sagt eben, das müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Es sind eben deutlich weniger als bisher. In der Spitze waren es ja in Großbritannien 1000 Verstorbene am Tag oder noch mehr. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade so bei 24 am Tag. Das werden noch mehr werden, wenn dann Delta richtig durchschlägt. Jetzt haben 100 WissenschaftlerInnen einen Brief im Fachmagazin Lancet veröffentlicht, die sagen, das sei ein gefährliches und skrupelloses Experiment, was Johnson da macht. Dem kann man sich ja vielleicht anschließen.
Danke dir, Ingo.
Ich danke dir.
Und sonst so?
In 2 Wochen sollen sie losgehen, die Olympischen Spiele in Tokio, wegen der hohen Infektionszahlen ohne Publikum. Umstritten bleiben die Spiele trotzdem. Doch wenigstens für die Medaillen dürften die Organisatoren wohl keine Kritik abbekommen, denn sie stammen aus recyceltem Elektroschrott. Japanische Gemeinden hatten 2 Jahre lang fast 80.000 Tonnen ausrangierte Handys und Computer gesammelt. Da steckten Silber und Gold im Wert von mehr als 4 Millionen Euro drin. Ein deutsches Unternehmen hat daraus 5.000 Medaillen hergestellt. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich also über ihre sportlichen Erfolge freuen und über Schrott am Hals. Immerhin noch besser als ein Klotz am Bein.
Oh, Schmeichel saved it, but Kane is there on the rebound. And Kane buries it into the back of the net. What incredible drama!
Was für ein unglaubliches Drama, ruft der BBC-Reporter beim Halbfinale der Fußball-EM. Als unglaubliches Drama können sich aber auch die gesundheitlichen Folgen der Partie England-Dänemark im Londoner Wembley-Stadion vor 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erweisen. Schreien, feiern, ohne Masken, ohne Abstand. Übermorgen beim Finale England-Italien dürfte sich das Ganze wiederholen. Wie hat das die UEFA eigentlich hinbekommen, dass Regierungen ihre Pandemiepolitik weniger an Inzidenzen als am Spielplan der EM ausrichten? Damit hat sich mein Zeitwirtschaftskollege Ingo Malcher befasst. Hallo.
Hallo Rita.
Ingo, die UEFA als Ausrichter der EM profitiert von vollen Stadien. Die Regierungen müssen dann aber mit den Folgen steigender Infektionen umgehen. Wie hat das die UEFA gemacht, dass für sie andere Spielregeln gelten?
Es gab ja Städte, die gesagt haben, nein, wir können so viele Leute nicht in die Stadien lassen. Das war zum Beispiel Bilbao aus Spanien und das war Dublin aus Irland. Und dort fanden am Ende keine Spiele statt. Ich glaube, das war ein ziemlich klares Zeichen. Man kann sich auch mal überlegen, warum so viele Spiele in Bukarest, Budapest und Baku ausgetragen wurden. Mit jeweiligen unterschiedlichen politischen Regierungsformen hat die UEFA ja sowieso kein Problem, was die Berührungsängste angeht. Aber man hätte doch niemals in diesen Städten so viele Spiele steigen lassen, wenn sich attraktive Alternativen hätten finden lassen. Und für das Infektionsgeschehen, die UEFA hat immer gesagt, dafür sind die Städte dann am Ende verantwortlich. Wir haben dafür keine Verantwortung.
Ja, dann spielen ja auch noch die Sponsoren eine Rolle, denn von denen kommt letztlich das Geld, auch für die UEFA. Machen die sich keine Sorgen um ihr Image, wenn sie in so einem Umfeld werben?
Wir haben alle Sponsoren der Fußball-Europameisterschaft abgefragt und keiner hat sich da besonders besorgt gezeigt. Booking.com sagte zum Beispiel, solche Fragen, was das Infektionsgeschehen angeht, sollen wir bitte an die UEFA richten. Das haben wir dann getan. Die UEFA hat dann auch geantwortet, es gibt Hygienekonzepte. Die Sponsoren machen sich tatsächlich keine Sorgen. Und wenn man sich beispielsweise die Sportberichterstattung auch im deutschen Fernsehen anguckt, man hört recht wenig kritische Kommentare in Sportschau oder im Sportstudio, was das anbelangt. Insofern, ich glaube, dass es vielleicht doch nicht so schädlich ist, die Marke in diesem Zusammenhang zu zeigen. Zumindest denken das offenbar viele.
Ihr habt ja auch mit dem Münchner Oberbürgermeister Reiter gesprochen, in dessen Stadt ja auch mehrere Partien stattfanden und die bei der EM 2024 in Deutschland auch wieder Spielstätte sein will. Was hat er euch erzählt?
Herr Reiter hat gesagt, er fühlte, als hätte man ihm das Messer auf die Brust gesetzt. Nämlich ein paar Wochen bevor es zu den Entscheidungen kam, hat der UEFA-Präsident Seferin gesagt, er will Fans im Stadion haben. Und wenn man dann als Austragungsort in der Ziehung ist, dann hat man natürlich keine andere Wahl. Also fühlte er sich doch einigermaßen erpresst und fand auch, dass die Proportionen nicht stimmen. Er sagte, wenn die Münchner Philharmoniker im Fußballstadion in München spielen würden, dann dürften da nur 1500 Leute rein nach den Corona-Regeln. Plötzlich durften aber in die Allianz Arena zum Fußballspiel 20.000 Leute rein. Und da sagt er, das ist natürlich sehr schwer zu erklären.
Und wie soll das dann in 3 Jahren sein, wenn München wieder EM-Spiele ausrichten will?
Reiter sagt, er will mit der UEFA künftig auf Augenhöhe diskutieren. Sein Ansatz ist ja, wenn ich das richtig interpretiere, zu sagen, wir sind die Ausrichterstadt, wir sind die Hausherren und wir wollen uns nicht mehr alles bieten lassen. Es wird sich zeigen, wie darauf die wirklich sehr, sehr mächtige Fußballindustrie reagiert.
Und eure Recherche zu dieser mächtigen Fußballindustrie verlinke ich natürlich in den Shownotes. Danke dir, Ingo.
Danke, Rita. Tschüss.
Und damit geht was jetzt für heute Morgen zu Ende. Wie immer gibt es am Nachmittag unser Update. Und wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein fantastisches Wochenende. Sonntag für diese Politik mit dem EM-Titel belohnt?
Gut möglich. Das Absurde dabei ist ja, es gibt ja nicht so viele Leute, die nach England gerade einreisen dürfen.